Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Dichterin Sarah Kirsch starb vor 10 Jahren am 5. Mai 2013. Weil sie als eine der ersten die Protesterklärung gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterzeichnet hatte, schloss man Sarah Kirsch 1976 aus der SED und aus dem Schriftstellerverband der DDR aus. Ihr Ausreiseantrag wurde 1977 genehmigt. Kirsch zog erst nach West-Berlin. Ab 1983 lebte sie in Thiel in Hemme, Kreis Dithmarschen, in einem ehemaligen Schulhaus. Ihr Sohn Moritz Kirsch wohnt weiterhin dort und verwaltet den Nachlass. Noemi Schneider hat ihn besucht.
Anrede. Ich bin der Wind, das Spinnenschrittchen auf dein schön roten Mund.
Das Gartentor steht offen. Ein schmaler Weg führt über 4 Stufen bis zum Eingang. Zur rechten und linken der blauen Haustür wogen hochgewachsene Bambushalme im Nordostwind. Dreht man sich auf dem obersten Treppenabsatz um, kann man durch das grüne Blätterdickicht hindurch die hinter dem Deich dahinfließende Eider sehen.
Ja, moin. Herzlich willkommen im Sarah Kirschhaus.
Moritz Kirsch. Der Sohn der Dichterin und ihr Nachlassverwalter öffnet die Tür.
Die Klingel, die muss so laut sein, weil das Haus ist ja auch sehr, sehr groß und sehr, sehr, sehr weitwinklig. Und
er deutet lächelnd auf die monströse Klingel neben dem Türstock.
Bevor wir diese Klingel hatten, da standen ja auch häufiger mal angemeldete oder unangemeldete Gäste und haben mehrfach geklingelt. Sarah hat es nicht gehört oder ich habe es nicht gehört oben und sind dann wieder weggefahren. Und deswegen musste dieses Monstergerät angeschafft werden.
Die Führung durch das 1896 erbaute Schulhaus beginnt im ehemaligen Klassenzimmer, in dem bis Anfang der 70er Jahre um die 30 Schüler verschiedener Altersstufen hinter ihren Pulten saßen. Die große Tafel an der Stirnseite des Raumes mit der ochsenblutfarben gestrichenen Decke stammt noch aus dieser Zeit. Anfang der 80er Jahre waren Sarah Kirsch und ihr damaliger Lebensgefährte der Komponist Wolfgang von Schweinitz, den sie bei einem Aufenthalt in der Villa Massimo in Rom kennengelernt hatte, auf der Suche nach einem Refugium, um dort in Ruhe leben und arbeiten zu können. Der Schriftsteller Günter Kunert schickte ihnen die Makleranzeige, in der die alte Schule in Thiel in Hemme zum Verkauf angeboten wurde. Nach der Besichtigung stand sofort fest, dass es sich bei dem abgeschieden, inmitten von Feldern gelegenen Haus auf dem Eiderdeich um den idealen Ort handelte.
Und in den Anfangsjahren war eben hier in dem alten Schulzimmer von Wolfgang von Schweinitz, stand eben ein riesen Konzertflügel hier und hier wurde auch komponiert, laut gesungen, den ganzen Tag Musik gehört. Das war dafür einfach ideal.
Am 5. Mai 1983 zogen Sarah Kirsch, ihr Sohn Moritz und Wolfgang von Schweinitz in die alte Schule ein. Die Katze Lulu aus West-Berlin war ebenfalls unter den neuen Bewohnern. Hinzu kamen in den Folgejahren 1 Dutzend Schafe, der Esel Bilbo, ein Neufundländer namens Robert, die Schildkröten Cäsar und Kleopatra und natürlich weitere Katzen mit klingenden Namen wie Anna Blume, Salvatore oder Vassili. Der damals 14-jährige Moritz musste früh aufstehen, um den Schulbus in die 26 Kilometer entfernte Kleinstadt Heide zu erwischen. Sarah Kirsch schrieb und bepflanzte den Garten. Wolfgang von Schweinitz kochte und komponierte.
Von jetzt an. Von jetzt an teil ich mit dir. Von jetzt an teilst du mit mir. Jedwede Freude, jedweden Zorn. Wir lassen uns nicht ins Bockshorn jagen. Von süßen Karaffen und Geldbeuteleien.
Neben der Oper Patmos, einer Auftragsarbeit für Hans-Werner Henzes Münchner Biennale, die er im Klassenzimmer in Thiel in Hemme komponierte, vertonte von Schweinitz auch einige Gedichte seiner Dichterfreundin.
Oh!
Nachdem Wolfgang von Schweinitz nach der Trennung von Sarah Kirsch Anfang der 90er Jahre ausgezogen war, wurde das Musikzimmer zum Malzimmer umfunktioniert.
Leider finde ich sie immer, wenn ich sie vorführen will, dann finde ich gerade die Farbkleckser nicht. Ich glaube, hier haben wir zum Beispiel so ein paar Grünspritzer und so. Also hier und hier lagen dann die Bilder aus. Und da hat sie dann ja verschiedene Techniken ausprobiert und all sowas. Und später wurden sie noch zurechtgeschnitten.
Anfangs aquarellierte Sarah Kirsch im Miniaturformat. Sie nannte es Rumklecksen. Das Malen war für sie im Gegensatz zum Schreiben keine Arbeit, sondern reines Vergnügen. Es diente der Entspannung. Die Bilder auszustellen oder zu verkaufen, hatte sie nicht im Sinn.
Der erste Galerist, der sie dann überreden wollte, eine Ausstellung zu machen, der musste, glaube ich, doch ziemlich lange daran arbeiten, bevor sie das dann mal gemacht hat. Und mittlerweile waren das dann einige Galerien, ich glaube Hamburg, Essen. Eine Ausstellung gab es mal in Luxemburg, eine in Schweden. Und seit vielen Jahren war das dann eine Galerie in Worpswede, mit der wir sehr lange, ich glaube, es waren 6 oder 7 Ausstellungen dort, mit der wir zusammenarbeiten, die auch noch ein paar restliche Bilder haben und mit denen das immer also vertrauensvolle Zusammenarbeit war und die das sehr gut gemacht haben.
Auf einem kleinen Tisch steht eine etwas verstaubte elektrische Schreibmaschine, die mit kleinen Filzstickern in Tierform beklebt ist. Auch so eine Sarah-Eigenheit, erklärt der Sohn. Seine Mutter liebte es, Alltagsgegenstände auf diese Weise aufzupeppen. Neben der Schreibmaschine liegt ein schmaler Ordner mit dem Typoskript der Frankfurter Poetikvorlesungen, die Sarah Kirsch im Wintersemester 1996/97 in einem vollen Hörsaal hielt.
Im Augenblick geht es darum, das als nächstes Buch rauszubringen, die Poetikvorlesung. Da äußert sie sich auch tatsächlich, was sie eigentlich sehr selten getan hat, wie sie ja sagt, man soll um Gottes Willen nichts über das Schreiben schreiben. Hier macht sie mal so ein bisschen was in die Richtung. Aber es ist vor allen Dingen auch ein literarischer Text.
Eine Poetikvorlesung. Na Mahlzeit. Bisher habe ich mich stets erfolgreich gedrückt, wenn ich in die Nähe einer Poetikvorlesung gelangte. Bin sehr standhaft gewesen. Jetzt eine Spätberufene doch. Ich bin ja die, die nicht mal bei einem Preis eine Rede macht, weil sie sich sagt, das, was ich am besten kann, das sind doch Gedichte oder kleine oder etwas größere Prosa. Selbst wenn sich alle angeblich bei einer Preisverteilung auf die Rede schon freuen und es nach Einsicht einiger anständig wäre, eine solche zu halten. Weil ich mich als Praktiker einfach erachte und nicht auch noch die Literaturwissenschaftlerin mime, da stehe mir Gott bei. Meine Devise, die schon ein Tabu betrifft, klingt so: Nix über Schreiben schreiben, weil das zu vermeidende par excellence ist. Und nun doch ein Saal und Sie hier und ich wahrhaftig auch hier. Hier auf dem Katheder. Ich träume nicht, Sie träumen nicht. Ich muss hier 45 Minuten bleiben und noch 4-mal wiederkommen und bleiben und red um mein Leben wie Scheherazade bei ihrem Tyrann. Ja, es ist wirklich aus dem Überlebensgebiet und dies gehört ab jetzt zu meinem Berufsbild. Was aber wirklich really bezaubernd an solchen Vorlesungen ist, dass man über Gott und die Welt selbst noch ein Pappelblatt reden könnte, jedenfalls wenn man ein Dichter und kein Wissenschaftler oder gar Kritiker ist, was Gott und die Welt und die Pappelblätter, die, während ich hier schreibe, gerade wieder dabei sind, abzustürzen von ihren Ästen, also gnädig verhindert haben. Ich bin frei wie ein Rabe und ich darf über alles schreiben und reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Eigentlich schreibe ich immer. Ich bin ein Schädling von der vernichteten Papiermasse her und tue recht daran, in jedem Jahr mindestens 10 Bäume zu pflanzen. Zum einen ist es eine körperliche Sucht. Der materielle Vorgang des Schreibens schüttet Adrenalin gallonenweise wohl aus. So brauche ich feinste Papiere und edle Schreibgeräte. Am liebsten Dinte aus dem Dintenfass für altmodische Füller. Journale mit hinreißenden Einbänden. Aus Firenze zum Beispiel. Oder salzburgische Handfertigung gar. Es ist wie eine Sucht. Wenn mein federleichter Merlin-Füller aus dem Jahr 32 über toskanisches Papier schwebt, mit lotusblauer Tinte, so bin ich fast glücklich. Um es gänzlich zu sein, bedarf es noch eines gerade entstehenden Textes, gerät die Sucht zur Ekstase. So wie es Malgründe gibt, so muss es auch Schreibgründe geben. Deshalb, weshalb ich schreibe, weshalb ich lebe, fällt oftmals zusammen. Ich schreibe, sage ich mal, weil ich herausfinden will, was ich hier soll. Auf diesem Planeten. Ob das überhaupt einen Sinn macht, dass ich hier ging. Weil es zwar mitunter hübsch ist, ein anderes Mal schrecklich, im Ganzen aber absurd und absolut witzlos.
Geschrieben hat Sarah Kirsch bevorzugt in ihrem Arbeitszimmer im ersten Stock. Auf dem Weg dorthin passieren wir ein großes eingebautes Bücherregal.
Das ist dann die deutschsprachige Prosa, weitgehend alphabetisch geordnet, aber auch ein paar eigene Sachen und eigene Übersetzungen zum Beispiel hier. Italienische haben wir da, eine holländische, englische natürlich viel, japanisch, die einzige nicht-europäische Sprache, in die sie übersetzt worden ist. Teilweise Anthologien mit einzelnen Gedichten. Also in Englisch, Italienisch und Spanisch gibt es eine ganze Reihe von kompletten Bänden. Französisch war immer ein schwieriges Pflaster.
17 Stufen führen die alte Schultreppe hinauf ins Arbeitszimmer. Der helle, lichtdurchflutete Raum ist mit schmucken Biedermeier-Möbeln ausgestattet.
Eigentlich ist das hier immer noch Sarahs Zimmer. Die Möbel, die hier drin sind, die sind zum größten Teil noch sogar aus der DDR mitgenommen. Der Eckschrank hier, der Spiegelschrank, auch der Sekretär mit dem Bettina von Arnim-Bild drüber. Also da kann ich mich eigentlich, seit ich mich überhaupt an was erinnern kann, dran erinnern. Das stand auch eigentlich in allen anderen Wohnungen so oder so ähnlich. Im Rückblick auch toll, wie die ganzen Umzüge von Ost-Berlin nach West-Berlin und dann nach Niedersachsen und hierher mit den ganzen alten Möbeln so gut geklappt haben.
Der Blick aus den beiden großen Fenstern geht nach Süden. Davor wächst wilder Wein.
Wie still es ist. Die Glycinie klopft mit dem Knöchel ans Fenster.
Leidenschaftlich gerne beobachtete Sarah Kirsch in ihren Schreibpausen die Vögel vor den Fenstern. Als ein Zaunkönigpaar in der Glycinie sein Nest baute, zog die Dichterin sogar für einen Monat ins Erdgeschoss, um die Vögel nicht zu stören, erinnert sich ihr Sohn. Auf den Fensterbrettern und freien Flächen stehen, wie überall im Haus, kleine Objekte herum. Muscheln, Steine, Figuren, Glaskugeln oder Vasen. Sogenannte Sarah-Kinkerlitzchen.
Gerade so Kleinigkeiten, die jetzt keinen dollen materiellen Wert haben oder so Kinkerlitzchen, hat sie auch gern von Lesereisen mitgebracht. Also irgendwas hat sie da immer mitgebracht. Die kleinen Stofftiere hier auf dem Sofa zum Beispiel, altes Glas da drüben noch oder auch diese Stachelschweinstacheln hier oder die Kuhglocke da unten.
Vor dem ovalen Biedermeier-Tisch an der Stirnseite des Zimmers steht ein etwas merkwürdiges kleines Gestell, zwischen dem ein Schafwollteppich gespannt ist. Eine Katzenhängematte.
Das haben auch die Katzen gerne angenommen. Mehrere Katzen haben hier häufiger übernachtet drin. Und für die Katzen wurde sowieso alles gemacht. Also die letzte Katze, Emily, ist jetzt vor anderthalb Jahren gestorben. Und manchmal waren, also ich glaube, einmal waren bis zu 5 Katzen hier im Haus.
Entfernung. Das halbe Leben vom Leben der Katzen spielt in hohen Träumen sich ab. Sie gehen weite Strecken im Schlaf oder fliegen in blauen Wolken geflügelten Dingen nach. Ist man hier, weiß man von dort nicht mehr viel. Was ich erlebt habe, ist mir entfallen. Eigentlich gab es nichts zu verstehen. Oh, dieses mondsüchtige Leben von Katzen. Wie Hasenbrot die Vergangenheit nun.
Musik. Sarah Kirsch war eine disziplinierte Arbeiterin und Frühaufsteherin. Von 6 Uhr bis in den späten Vormittag saß sie an ihrem Schreibtisch. Dort verfasste sie handschriftlich die erste Version ihrer Gedichte, die sie nach zahlreichen Überarbeitungen in die mechanische, später in die elektrische Schreibmaschine oder ihren Laptop tippte. Die handschriftlichen Entwürfe vernichtete sie, ebenso wie viele unfertige Bilder.
War auch sehr kritisch mit sich. Ich habe auch ein paar Bilder, die ich dann sehr mochte, tatsächlich vor dem Verbrennen gerettet. Da war sie eigentlich auch konsequent, genauso wie bei den Gedichten. Von wenigen Ausnahmen, wo was hinter den Schrank gefallen ist oder so, hat sie früher handschriftliche Entwürfe bei den Gedichten auch vernichtet. Weil das waren eben nicht die fertigen Versionen und die sollten nicht in die Welt.
Neben Gedichten schrieb Sarah Kirsch ihr Leben lang täglich Tagebuch, mitunter sogar mehrere Tagebücher gleichzeitig.
27. März 2003, Donnerstag. Nebel, dass ich den Gartenzaun nicht erblicke. Die Krähen segeln dicht an meinem Fenster vorüber. Rochenartig. Wird noch dauern, bis die Sonne sich durch den Nebel gefressen hat. Im Moment ist Stromausfall hier und es ist gar kein Krieg, wenn auch mehr Flieger als sonst zu hören sind. Oder man ist traumatisiert. Ich habe ja eine Grundlage sowieso aus den 40er Jahren. Bis 13.30 Uhr hat der Stromausfall gedauert. Dann haben wir uns endlich viel, viel Espresso gekocht. Immer noch sehr verschleierte Sonne. Aber die große Zwitschermaschine ist angeworfen und voll aufgedreht. Meine Fans haben mir einen Artikel von Volker Braun über Mickel aus der FAZ geschickt. Eine Schleimerei ersten Ranges nebst einer Verklärung von Hax.
Der Dichter Karl Mickel, von dem in diesem Tagebucheintrag die Rede ist, ist der Vater von Moritz Kirsch. Sarah Kirsch und er führten eine kurze, unglückliche und heftige Beziehung, von der in ihren frühen, unveröffentlichten Tagebüchern aus DDR-Zeiten viel die Rede ist. Nach dem Tod seiner Mutter begann ihr Sohn sämtliche sich noch im Haus befindlichen Papiere, Manuskripte, Briefe, Fotos und hunderte Tagebücher zu ordnen, bevor sie in 2 Lieferungen vom Literaturarchiv Marbach abgeholt wurden. Keine leichte Aufgabe.
Was natürlich wirklich nicht so angenehm, ein bisschen schmerzhaft war, waren dann diese langen, unsicheren Beziehungen zu meinem Vater zum Beispiel, Karl Mickel und so, wo das endlos hin und her ging und man von Jahr zu Jahr merkt, eigentlich möchte sie sich von dem Mann lösen, aber dann, also das war dann auch wieder sehr schwierig. Das habe ich mir einmal angeguckt und da war ich dann aber ganz gern bereit, das dann auch wegzugeben.
Neben Privatsachen stehen in den Tagebüchern allerdings auch sehr praktische Dinge.
Aber auch so Kleinigkeiten wie jeden Tag die Temperatur zu mittags. Genau, also im Winter war es mittags und im Sommer war es, glaube ich, am Morgen immer notiert und das Wetter und so. Und das ist natürlich auch lustig, da kann ich heute mal nachgucken, wenn ich denke, ach, ist der Frühling heute wieder spät dran. Früher war es alles viel früher und da sehe ich, es war vielleicht sogar noch 2 Wochen später. Oder wo was gepflanzt wurde im Garten, welche Rosen wo stehen. Es ist ja so, dass sie als Botanikerin natürlich alles gewusst hat und ich bin jetzt nicht so der Fachmann dafür. Und dann kann ich immer noch mal gucken, was ist eigentlich was und was steht wo. Und das ist natürlich auch wirklich toll.
Einige Tagebücher sind im Haus geblieben, wie das England-Reisetagebuch, das 2015, 2 Jahre nach dem Tod der Verfasserin, unter dem Titel Englisch veröffentlicht wurde.
Bei Englisch, da lag es so halbfertig vor und ich musste das dann tatsächlich den Rest aus dem handgeschriebenen Tagebuch dann noch, damals auch schon nicht mehr moderne Technik, auf Diskette tatsächlich schreiben als Datei. Und in der DVA gab es zu dem Zeitpunkt noch genau einen Computer im Verlagsgebäude, das noch ein Diskettenlaufwerk hatte. Und es waren auch tatsächlich die beiden letzten der Disketten, die noch im Haus war.
Auf einem Stapel in der Ecke liegen noch mehr Tagebücher aus der Zeit in Thielenhemme. Moritz Kirsch schlägt eines auf und blättert darin. Die kurzen und längeren handschriftlichen Eintragungen werden von eingeklebten Zeitungsausschnitten, Kassenbelegen, Katzenbildern, kleinen Zeichnungen oder Aquarellen begleitet.
Hier steht dann eben zum Beispiel Dezembrius. Ja, und dann hat sie auch hier natürlich immer noch, das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem eigenen Buch. Ich glaube, da war Kuckuckslichtnelken gerade am Erscheinen. Dann hat sie da hier was angeklebt. Ja, in dem Fall nur einseitig beschrieben, weil es dünnes Papier ist. Oder hier was wir mal bestellt haben, eine Pfeffermühle. Also das ist ganz, ganz typisch, was da drin vorkommt. Mal ein paar Fernsehtipps. Ich glaube, das ist Arte. Also das war auch dieses bisschen Collagenhafte, dass man immer irgendwas dazwischen klebt. Und wenn es nur eine Eintrittskarte ist, das ist eigentlich ganz, ganz typisch. Und der Steidl Verlag, der hat das zum Beispiel in Spreu, hat er das ja auch dann reproduziert. Das ist eben handwerklich sehr schön. Bei den meisten anderen Sachen ist das dann nicht so gut gelungen. Da hat es dann meistens doch nur den Text gegeben. Aber diese kleinen Extras, die sind eben wirklich ganz, ganz typisch. Und also ich kann mich also eigentlich bis auf irgendwie 2-3 Tage, bevor sie hier ins Krankenhaus musste, nicht erinnern, dass sie an einem einzigen Tag kein Tagebuch geschrieben hat.
Neben den postum veröffentlichten Tagebüchern Juni-November und Englisch ist Moritz Kirsch besonders stolz auf ein schmales Gedichtbändchen, das Poesiealbum 330, Sarah Kirsch. Ursprünglich sollte der Band in der beliebten DDR-Lyrikreihe Poesiealbum bereits 1977 erscheinen. Doch nachdem die Dichterin nach der Biermann-Ausbürgerung einen Ausreiseantrag stellte, wurde der fast fertige Band wieder eingestampft. 40 Jahre später konnte er endlich gedruckt werden, und zwar mit einer Besonderheit. Neben bekannten Gedichten befinden sich 5 Erstveröffentlichungen von sehr frühen Gedichten in dem schmalen Bändchen.
Die ich tatsächlich auf dem sprichwörtlichen Dachboden gefunden habe, auf sehr, sehr alten und sehr, sehr dünnen DDR-Durchschlagspapier, mit Schreibmaschine geschrieben. Man konnte da immer so 2-3 Durchschläge machen, bis es dann gerade noch lesbar war. Und es gab tatsächlich noch einige Gedichte mehr, sehr frühe. Bei vielen frühen Gedichten stand dann drüber abgrundtiefer Mist oder irgendwie sowas. Das war dann klar. Das wollte sie nicht, dass man das veröffentlicht. Und bei diesen 5 Gedichten stand eben oben nur ein Fragezeichen drüber. Und da durfte ich dann selber entscheiden. Und ich fand, dass man das absolut verantworten kann. Mir gefällt vor allen Dingen später sehr, sehr gut.
Später. Sie sitzen auf zerbrechlichen Stühlen. Schwarze, ausladende Tier. Die Röcke umspannen die Körper, hängen wie Federn. Was sie für merkwürdige Hüte tragen, schwarze Hüte. Eine einen Witwenschleier, er weht über die Suppe. Die schweigsamen, dicken Unglücksvögel, ungerade Zahl, starren auf ihre Teller, Bestecke klappern, Messer gehen durch Fleisch, reißen, Gabeln spießen eilig auf. Eine Erbse rollt über das Tischtuch.
Aber auch der Ahrenshoper Sommer, der konnte natürlich in das erste Buch, was sie mit Rainer Kirsch zusammen gemacht hat, nicht aufgenommen werden, weil hier dann auch die Rede ist von den abends abgeleuchteten Stränden von den Soldaten gegen Republikflüchtlinge. Das wäre natürlich niemals im Aufbauverlag oder in einem anderen DDR-Verlag erschienen.
Ahrenshoper Sommer. Wenn die rosa Delfine vom Himmel ins Meer gegangen sind, schlafen die Autos im Grase und das Wasser wird blind. Kommen graue Soldaten, rollen graue Leinwand ein, breiten über die Wellen viel Ellenlichterschein. Ach, das Meer ist aus blauem Glas, hervorströmt's unterm Scheinwerferlied. Ach, die Soldaten leuchten so schön, dass niemand nach Dänemark zieht.
Und dann haben wir hier noch den Bärenhäuter, das Abendland und Oktober. Das sind die 5, die es im Augenblick auch wirklich nur in dieser Form gibt. Es sind ja nicht sehr viele Gedichte, die unveröffentlicht sind. In welcher Form man die jetzt noch mal buchmäßig dazu nehmen könnte, das muss man mal überlegen.
Mit der Sohnrolle hatte Moritz Kirsch nie Probleme. Im Gegenteil. Mit seiner Mutter verstand er sich so gut, dass er nach einem literaturwissenschaftlichen Studium die Entscheidung traf, nach Thielenhemme zurückzukehren und dort zu leben.
Ich habe auch nicht, wie es bei manchen Dichter- oder Malerkindern oder so, ich habe auch keine Komplexe, weil meine Mutter bekannt ist und ich der Sohn bin, das ist überhaupt kein Problem. Also ich mache gerade dieses Herausgeben aus dem Nachlass sehr, sehr gerne und das ist für mich nebenbei auch eine tolle Form von Trauerarbeit.
Vom Arbeitszimmer gehen wir zurück ins Erdgeschoss, in die große, gemütliche Küche mit der blau gestrichenen Decke. Die Malerin Sarah Kirsch machte übrigens auch vor dem Inventar nicht Halt.
Schön, das ist eben auch ein Original, Sarah. Sowas hat Sarah gerne mal gemacht. Einfach ein paar schöne Tulpen hier auf den Heizkörper, da auf die Waschmaschine oder hier auf die Spüle einfach mal draufgemalt. Also ich hoffe, dass die Waschmaschine noch möglichst lange hält.
Die Küche war und ist ein vielbenutzter Raum, erklärt der passionierte Hobbykoch schmunzelnd. Seine Großmutter war oft zu Besuch, nachdem sie aus Halberstadt ausreisen durfte, um in der Nähe ihrer Tochter und ihres Enkels zu leben.
Also für andere Leute kochen macht ja immer dann Spaß und nur dann, wenn die Leute jetzt, für die man kocht, offen sind und auch was Neues ausprobieren wollen. Und das war bei Sarah überhaupt kein Problem. Marokkanisch, Griechisch, was habe ich noch, Thailändisch, aber auch ganz viel Mittelmeerküche. Ich habe hier über 50 Kochbücher mittlerweile, auch alle benutzt. Und sie mochte auch ihre thüringischen Spezialitäten, diese berühmte süß-saure Linsensuppe zum Beispiel.
Neben der Kultkochsendung Martina und Moritz, die Sarah Kirsch jahrelang wöchentlich gemeinsam mit ihrem Sohn guckte, gab es noch einen anderen jährlichen Fernsehpflichttermin im Juli. Alle Jahre wieder.
Auf Dreisat, wenn dann nämlich die berühmt-berüchtigten, sag ich mal, Klagenfurter-Lesungen live liefen. Und sie hat sich tatsächlich zumindest etliche Jahre mit einem kleinen Heft und einem Stift alles live angesehen und Notizen dazu gemacht. Da musste man Sarah auch, als das lief, nicht mit irgendwas anderem kommen. Dann war klar, das wird jetzt geguckt.
Sarah Kirschs Bachmann-Preiskommentare befinden sich in Marbach ebenso wie viele der zahllosen Fanbriefe, die der Postbote jahrzehntelang nach Thielenhemme brachte. Post beantwortete die Dichterin gerne. Für unangekündigte Überraschungsbesuche von Fans hingegen hatte sie nicht viel übrig. Des Öfteren tauchten Besucher am Gartenzaun auf, die die Hausherren einmal sogar mit den Worten »Sarah Kirsch, das ist meine Schwester, die ist nicht da« abgewimmelt haben soll. Auch einige Briefe waren sehr unangenehm, erinnert sich der Sohn.
Irgendwann hat ja mal wer geschrieben, wenn Sie nicht dafür eintreten, meine Gedichte zu veröffentlichen, dann bringe ich mich um. Also auch solche Extremfälle kamen mal. Einmal kam dann in den 80er Jahren allerdings auch ein Nazi-Schmähbrief. Den habe ich auch jetzt nach Marbach gegeben, das wollte ich jetzt nicht mehr im Haus haben. Aber es gab auch wirklich viele, viele echte Fans. Sarah hat auch immer unterschieden zwischen den Leuten, die es mehr wegen ihrer Berühmtheit und den Leuten, denen es wirklich um die Gedichte und so ging, ne?
Genauso hielt sie es mit den Kritikern. Sie las selten Rezensionen, aber wenn...
Ich meine, sie hat sich dann auch mal über eine Kritik aufgeregt, nicht weil sie schlecht war, sondern weil sie eben irgendwie so völlig daneben liegt oder wenn man gemerkt hat, der Rezensent hat das Buch ja gar nicht richtig gelesen.
Wir nehmen den direkten Weg durch das ehemalige Klassenzimmer und weiter durch einen kleinen Vorbau in den Garten, wo sich die Grabstätte der Dichterin befindet.
Das war für mich ganz, ganz toll, dass das möglich ist. Das ist ja auch nicht in allen Bundesländern überhaupt in den Bestattungsgesetzen vorgesehen. Ich habe das irgendwo mal früher mal gehört, dass es in Schleswig-Holstein eben eine Ausnahmegenehmigung möglich ist. Und mit auch Unterstützung von einigen und vor allen Dingen von einem sehr guten Freund, der sich da ein bisschen auskannte, hat man dann einen Antrag gestellt an die Gemeinde. Die waren einverstanden damit.
Kein Stein. Keine Tafel verweisen auf die Dichterin. Nur eine purpurfarbene Keramikblüte markiert die Stelle, unter der die Urne begraben ist. Davor drei Blumentöpfe im Halbkreis. Im Laub liegt eine Pfauenfeder. Wilde Buschwindröschen blühen. Im Schatten des Wacholders wächst Bärlauch aus Schottland.
Für Sarah ist es genau das Richtige. Also es ist kein dorotheenstädtischer Friedhof, es ist kein Ehrengrab oder irgendwie sowas, sondern sie ist wirklich hier im Garten begraben, umgeben von etlichen Katzen. Emily, ihre letzte Katze, die liegt direkt daneben. Und ich habe dann bei dem Durchsehen der Tagebücher habe ich tatsächlich auch noch mal eine Stelle gefunden, wo sie gesagt hat, wenn ich doch zwischen all meinen Katzen hier begraben sein könnte. Und das ist natürlich toll, dass das dann möglich war. Ne?
Immergrün. Die Seele fliegt mit den Eulen und es schneit Federn. Frühling ist ein möwengefiederter Bengel aus Schottland mit Bärlauchatem. Der Kater fängt die Maus mit weißen Samthandschuhen.
Wortreiches Erbe, Nachgelassenes und Unvollendetes der Dichterin Sarah Kirsch. Noemi Schneider hat das alte Schulhaus in Thielenhemme besucht. Bei der Sendung handelt es sich um eine Wiederholung. Es sprachen Sabine Arnhold und Ursina Lardi, Ton Bernd Friebel, Regie Beate Ziegs, Redaktion Dorothea Westphal.